Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Günni, sehr theoretisches Gedankenexperiment. Sagen wir mal, du wärst, jetzt wird es ein bisschen weird erstmal zu Beginn. Sagen wir mal, du wärst deutlich jünger Papa geworden und du hättest deutlich länger deine Basketballkarriere noch herausgezögert, sage ich jetzt mal. Wäre es ein absoluter Wunschtraum von dir gewesen, mit einem deiner Söhne in einer Mannschaft zu zocken?
Puh, ist eine gute Frage. Ich in einem Vakuum, ja, in einem Vakuum glaube ich schon. In der, ich nehme an, ich habe einen leisen Verdacht, auf was du anspielst. Aus der Sicht von LeBron James und diese ganze Situation, also ich finde das wunderschön so, die ersten Fotos, aber würde ich nicht, ich glaube nicht, dass da, ich hätte immer das Gefühl, was soll da Gesundes bei rauskommen für irgend, also für den jungen Mann. Der Track Record von Söhnen von Superstars ist nicht großartig, sage ich mal, und es tut, boah, ich weiß nicht, ob da irgendjemandem einen Gefallen getan wird, so im Großen und Ganzen.
Liebe Freunde, falls ihr nur den europäischen, den echten Basketball verfolgt, LeBron James spielt seit dieser Saison mit seinem Sohn, mit Bronny zusammen, bei den LA Lakers. Wenn wir so drin sind in solchen Themen und dann erzähle ich das manchmal Menschen, die mit Basketball gar nichts zu tun haben und die erste Frage ist immer, der heißt Bronny? Ja, okay. Okay, also die spielen jetzt bei den Lakers zusammen und man hat jetzt, du hast es gesagt, man hat die ersten Bilder gesehen und so weiter. Ich musste sofort an dich denken und habe dann auch so gedacht, also ich glaube in so einer Amateurliga oder irgendwo, da hätte das seinen Charme, aber dann, wenn du das auf Profi-Level ziehst, dann ist es schon das erste Mal so, dass ich es auch so ein bisschen weird finde. Ich habe dann aber gleichzeitig auch gedacht, wenn der jetzt einfach in ein anderes NBA-Team reinkommt, er wird ja immer der Sohn von LeBron James bleiben. Glaubst du, dass es vielleicht, macht es noch weirder für ihn oder macht es ihm vielleicht doch in irgendeinem komischen Setting vielleicht sogar ein bisschen leichter, als wenn der jetzt in wo auch immer spielt in der NBA?
Boah, das ist fast für mich eine unlösbare Frage. Erstmal ist es alles, also egal
es ist nur
was.
Theoretisch,
ja. Ja, also er kriegt Haue so oder so. Er spielt bei einer anderen Mannschaft, er ist nur in der Liga wegen LeBron James. Er spielt bei den Lakers, er ist nur bei den Lakers wegen LeBron James.
Ja, ja.
Drei gute Spiele, schlechte Spiele hintereinander, Dresche, zwei gute Spiele, dann wird er auch sofort gehypt. Es ist, wird alles fünfmal verstärkt sein, alles laut, alles nervenaufreibend. Ich hoffe fast einfach nur, dass er vielleicht als Sohn von LeBron James sowieso kaum ein normales Leben gehabt hat. Ich glaube, also Instagram, als er endlich alt genug war und seine Eltern ihm erlaubt haben, Instagram-Kanal aufzumachen, hat er irgendwie 1 Million Follower am nächsten Tag. Also da ist vielleicht sowieso von, er kennt Hollywood, ist sowieso von Normalität aus meiner kleinen komischen Perspektive sowieso nicht viel gehalten und er kennt den Umgang mit Social Media etc. und was auf einen einprasselt. Das wäre jetzt so meine Hoffnung, dass er sich da irgendwie schon, die Lederhaut, die du brauchst, antrainiert hat in den letzten Jahren. Aber Mann, wenn ich mir überlege, was ich für so mentale Kämpfe gehabt habe irgendwie und was andere Sportler auch gerade auch in der NBA unter diesen grellen Lichtern alles durchmachen und wenn du dann das andere noch dazu rechnest, dann kriege ich eher schwitzige Hände, als dass ich denke, das wird eine schöne, lässige Vater-Sohn-Geschichte.
Vor allem, das ist ja nochmal wirklich ins Extrem auch gebracht. Ne? Ich meine, du kennst das Gefühl, da hast du auch deine spezielle Geschichte mit Familie zusammenzuspielen. Aber es ist halt, Brüder sind das eine. Ich meine, wir haben die Wagner-Geschichte gerade auch nochmal so ein bisschen um die Ohren gehauen bekommen da, in dem ersten Part dieser Doku, den wir sehen konnten. Und das ist ja schon schwierig. Das ist ja schon gut und schön gleichzeitig, oder?
Ja, das ist schwierig. Und nochmal, das ist natürlich alles so ultra kleine Scale. Was bei mir und meinem Bruder dazu kam, ist, dass wir auf der gleichen Position gespielt haben. Und das macht es. Das ist nicht geil. Also wenn die Wagners jetzt beide auf der 3 spielen würden und dann in der gleichen Mannschaft und Mo würde quasi, sagen wir mal, Mo wäre vorher da gewesen und hätte schon in Minuten bekommen. Das war ja so die Konstellation bei mir. Ich habe in Hagen gespielt mit meinem großen Bruder, 3 Jahre älter. Und der war dann quasi Starter bei Phoenix Hagen, bevor ich gekommen bin und bin dann gekommen, habe ein Jahr als war sein Backup und im zweiten Jahr dann war ich Starter und er war der Backup. So, das sind natürlich dann so Dynamiken. Wir haben das easy bekommen, easy irgendwie, also was heißt easy? Nee, wir haben das hinbekommen so.
Aber nicht easy, ja?
Nicht easy, nein. Okay. Also du nimmst, am Ende des Tages nimmst du deinem großen Bruder so gefühlt, was heißt, nicht den Job weg, aber so.
Du nimmst deinen Platz.
Ja. Und wenn es dann auch sich rauskristallisiert, dass der Jüngere dann vielleicht talentierter oder irgendwie ein Stück weit besser ist und der dann Karriere und so gemacht und so, das und wir sonst halt eine supergeile Beziehung haben. Und es war, ja, das kommt dann mit vielem, ja. Das ist echt super seltsam gewesen. Es war auch eher so, dass wir uns nicht gegenseitig wehtun wollen. Also er hat immer betont, wie fein er damit ist, dass es bei mir so läuft. Mhm. Ich wollte aber auch immer dafür zusehen, dass er auch gut aussieht. Im Training hatten wir fast einen Nicht-Angriffspakt. Das hat keinem geholfen, jeden Tag irgendwie. Und sobald dann irgendwie ein Externer kam und auch auf der Eins gespielt hat, irgendwie in irgendeinem Griechen, den hatten wir mal verpflichtet und so, den haben wir dann attackiert wie so Psychopathen im Training. ja, alles seltsam, aber Vater-Sohn ist... nächste Hoffnung wäre noch erstmal, dass er schon ein dickes Fell hat und für ihn nichts Normales. Und zweite Hoffnung wäre einfach, dass fast die Lakers-Saison unter ferner Liefen läuft. Also dass es dann so ein bisschen plätschert. Die spielen okay, werden Sechster, was weiß ich, schlagen sich wacker oder gewinnen vielleicht ein Play-in-Spiel als Siebter oder irgendwie sowas. Oder also werden Sechster und die spielen eine gute erste Runde und die gehen dann irgendwie nach Hause. Und es gibt irgendwie keine wirklichen Championship-Expectations und es ist nicht so richtig der NBA-Gewinndruck auf diesem Kessel. Ja.
Wir bleiben noch kurz über dem großen Teich, wie man so schön sagt, bevor wir hier richtig reinsliden in eine Euroleague-Saison, die, ich hoffe, ihr habt es ausgiebig verfolgt bei uns bei Magenta Sport, die wirklich von Beginn an liefert, das kann man auf jeden Fall so sagen, da grinst er schon, der Günther, aber noch kurz drüben geblieben, hast du mitbekommen, dass Yuki Kawamura in Memphis mittlerweile spielt? Der wurde einfach von denen gesigned im September.
Ich hätte das mitbekommen. Ich auch überlegt, ob ich mir ein paar Sekunden reinziehe davon. Ich will niemanden bloßstellen, aber ich weiß, dass wir zum Beispiel in unserem Magenta-Team einen Kommentator haben, der NBA Preseason Basketball suchtet vor und bevor die Euroleague losgeht. Also ich produziere mit einem Kommentator ein Euroleague-Spiel. bevor wir auf Sendung gehen, läuft auf einem Handy Denver gegen Boston, Vorbereitungsspiel der NBA, und er hat, also die Augen hängen an diesem kleinen Bildschirm, wir machen diese Produktion, so, vorbei, bumm, sofort wieder nächstes Spiel, was weiß ich, Clippers gegen die Pelicans, Vorbereitungsspiel, seine Augen hängen wieder in diesem Endgerät, ist wirklich krank. Aber gut, ich wusste, dass der kleine Mann spielt.
Geil, Mann.
Und was ich nicht wusste, ist, dass er vielleicht der schlechteste Tänzer ist, den ich... Also ich weiß auch nicht, warum so viel Tanzen gerade so heiß besprochen wird. Aber ich habe nur das in der NBA die Tradition gesehen, dass du halt als Rookie einmal vor der vollen Halle dann quasi irgendwie deinen 2 Minuten abdancen musst. Und er hat es enthusiastisch gemacht, aber wirklich... so außerhalb des Rhythmus, das war, ist mir fast schwindelig geworden.
Oh Gott, das muss ich mir natürlich unbedingt reinziehen, das habe ich nicht gesehen. Da mache ich mir gleich einen Alarm für nach der Sendung. In 2 Stunden muss ich mir Kawamura tanzen angucken. Doch, das muss ich mir schon angucken.
Tu es nicht, es ist eine Hochzeit am Wochenende, wo wir beide dancen werden, Benny. Deswegen guck nicht diesen Tanz an, das wird dich deutlich schlechter machen.
Okay. Achso, und da hast du damit natürlich auch die schöne Brücke noch geleitet zum Tanzbären. Yabusele hat jetzt sein Debüt gegeben, ne, für Philly. Sah gut aus, nicht daneben geworfen und wir werden das genaues mit der Lupe werden wir gucken, ob unser lieber, naja gut, die Partizan-Fans sehen das vielleicht ein bisschen anders, ob Gershon Yabusele in der NBA jetzt wirklich nochmal da in den Olympiamodus schaltet. Und dann bleiben wir da drüben, weil wir müssen sie auch in diesen Podcast hier reinholen. Wir müssen Leonie Fiebig in diesen Podcast reinholen, denn sie steht mit den New York Liberty im WNBA-Finale. Es steht noch nicht raus, es steht noch nicht fest, gegen wen sie spielen, entweder Connecticut oder Minnesota, aber sie haben die Las Vegas Aces, Aja Wilson und Co., die Champions rausgehauen mit 3:1. Ich habe mir jetzt nochmal die etwas längeren Highlights vom entscheidenden Spiel angeguckt. Tolle Atmosphäre, guter Basketball, große Würfe, hat richtig Spaß gemacht. Niara Sabali steht natürlich auch im Finale. Die hat in dem Spiel nicht gespielt. Die hat, glaube ich, 2 der 4 Spiele gemacht. Und Leonie Fiebig im entscheidenden Spiel 11 Punkte. 7 Rebounds, 4 Assists, ich glaube alle auf Ionesco, die haben ein blindes Verständnis gefühlt miteinander. 4 von 6 aus dem Feld, zwischenzeitlich, du hast letztens schon einmal die Plus-Minus-Statistik genannt, war sie auf dem Feld bei plus 20 und dann habe ich in die YouTube-Kommentarspalte unten drunter geguckt und da steht einfach, und das ist glaube ich der Kommentar mit den meisten Likes, Fiebig is the difference between last year's loss and this year's serious win. Und dann wird darunter noch darüber diskutiert. Facts, especially the floater und so weiter und so fort. Also die Leute, wie nicht nur wir, Günni, die Leute lieben Leonie Fiebisch, sagt der amerikanische Kommentator. Fiebisch.
Also ich weiß nicht, ob ich damit d'accord gehe, dass wenn ich letztes Jahr ihr Netrating oder letzte Folge ihr Netrating raushole, also Stichprobengröße von 30, 40, 50 Spielen und du das erst bestätigt siehst, wenn irgendwelche drei Schwachen bei YouTube darunter schreiben, ja, ja, die ist der Unterschied, aber okay, das lassen wir so. Ja, mir fällt nichts Neues ein, wir müssen natürlich mit dir sprechen, so schnell es geht. Und weiter Vorfreude aufbauen für das große Turnier nächsten Sommer.
Freitagnacht, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr ist schon das erste Finale. Aber wie gesagt, ich sehe hier auf der WNBA-Seite leider, ach da, Mittwoch. Mittwoch nach 2 Uhr ist das entscheidende Spiel 5 dann in der anderen Serie. Und es macht, wie gesagt, es macht nicht nur wegen ihr Spaß, weil sie super, also sie spielt einfach so, wie wir sie auch kennen mittlerweile. Sie spielt super smooth, sie spielt super smart. Das sieht alles einfach so flüssig aus. Dann hast du halt Ionescu als unfassbare Schützin dabei. Du hast Brianna Stewart dabei. Also das Team ist irgendwie kann man sich super gut angucken. Und wir werden sie hier reinholen. Wir werden sie irgendwie hier reinquatschen. Ich hoffe, sie macht mit. Jetzt Euroleague, mein lieber Per Günther. Wir haben uns vor Ort jeweils aufgeteilt. Das haben wir im Sinne des Podcasts so gemacht. Du warst bei der großen Eröffnung des SAP Garden vergangene Woche Donnerstag, wo die Bayern Real Madrid geschlagen haben. Ich war zeitgleich in Berlin, wo Alba einen guten Fight gegen Panathinaikos geboten hat. Und wo übrigens Marco Baldi uns für den Podcast zugesagt hat. Handschlag von ihm, ich habe ihn festgenagelt im Live-Interview, dass wir auch den in den kommenden Wochen irgendwann mal hier, vielleicht wenn ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen ist, werden wir den hier begrüßen können. Aber ich möchte von dir natürlich, bevor wir All Things Basketball gehen, erstmal einen Lagebericht, so wie du das aus Lille gemacht hast während der Olympischen Spiele, zum SAP-Garden, mein Freund. Nimm mich mal an die Hand und nimm mich mit rein. Wie ist er, der Kessel?
Also, es geht so los, ich bin angekommen. Anfahrt, alles natürlich neu, keiner weiß, auch so eine Fernsehproduktion, keiner weiß, wo man sich trifft. Vorgefahren, mit einem Miles reingefahren, weiß ich gar nicht, ob der da jetzt immer noch steht, weil wer auch immer den danach holt, muss sich halt dieses Parkticket bezahlen. Keine Ahnung, ob das klappt. Ich habe es zumindest auf das da hingelegt. Also,
nee, ist richtig, naja. Nee, ist richtig. Wird kein Problem sein für den, der den nachgibt.
Angekommen und sofort, ich stehe irgendwie so, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, und ich frage so einen Ordner, ey, wo muss ich hin, und ich höre, weil ich höre, dass irgendein anderer Herr auch fragt, so wie er jetzt da reinkommt, dann erkenne ich so, okay, das ist Peter Fox, der auch das gleiche Problem hat wie ich, und da dachte ich schon so, okay, das ist die Marschroute für heute Abend, hier trifft halt sich jetzt das Münchner Who is Who, das ist jetzt standesgemäß, und so war es dann auch. Es ist eine fantastische Arena offensichtlich. Es ist eine geile Größe für Basketball 11.500 Zuschauern. Es ist noch nicht perfekt gewesen, haben wir besprochen. Diese ausfahrbaren Teleskoptribünen, die normalerweise auch direkt an den Spielfeldrand gefahren werden. Das hat irgendwie nicht funktioniert, warum auch immer. Aber es wird wirklich eine hervorragende Basketball-Arena. Du hast dieses Mantra, was ja auch in der NBA jetzt zum Beispiel bei den Clippers in der neuen Halle gilt, es ist nicht mehr so groß wie möglich, sondern es ist eben eher qualitativer, dass alle wirklich einen guten Sitz haben oder gute Sicht haben und Komfort. Die Stühle waren großartig. Also es ist wirklich so, es fühlt sich jetzt an, das ist jetzt Euroleague Basketball vom FC Bayern München, und es fühlt sich auch, also bei der Eröffnung, Hoeneß und Haider da, natürlich, es gibt diese Zeremonie, und es ist so ein bisschen so, okay, es geht jetzt los. Das Projekt Bayern München, es ist quasi wirklich eine neue Zeitrechnung, und diese Erzählung von Etatsteigerungen und von Final Four-Teilnahmen und so weiter wird viel, wie soll ich das sagen, ist viel realistischer, und es fühlt sich an so, okay, da geht die Reise hin, ne? Und das ist ja als deutscher Basketball-Fan auf jeden Fall eine coole Nachricht.
Ich wäre nicht der windige Journalist, der ich bin, wenn ich nicht nachfragen würde, was einen Stuhl großartig macht. Gepolstert?
Du weißt, wie mein Körper ist, ein komischer Körper, und deswegen bin ich, wenn ich 3 Stunden sitzen muss oder so, und 2,5 Stunden bin ich da schon, weiß ich, das mag ich nicht so, aber das waren so ich hätte in diesen lässigen Stühlen, also ich weiß nicht, ob die für jeden waren, ich habe mich natürlich zeitweise auch im Bereich der VIP-Loge rumgetrieben. So ist einfach so, man sitzt da drin und man möchte drin sitzen, aber man möchte auch schnell daraus mal aufspringen können, wenn was Geiles passiert, weißt du? Mhm. Es ist so ein bisschen so eine, er hat beides und dieser Stuhl hatte beides.
Ey, ich war jetzt wieder in ein, zwei Fußballstadien. Buh, Fußball, ich weiß, aber und da gab es auf den Pressetribünen, da gibt es so Sitze, die sind so halb unterm Tisch und dir, da kommst du auch nur rein, wenn du die einmal rumdrehst und den und die Sitzfläche runter machst, da kannst du bist gefangen. Mm-mm. Du bist einfach gefangen in diesen Dingern.
Mm-mm, das ist es nicht. Und die Stimmung war gut. Stimmung war gut. Ich meine, wir können über das Spiel reden.
Ja, das machen wir auch, bitte.
Wenn du eine Blaupause zeichnen möchtest, für wie das Münchner Spiel und funktionieren kann, dann ist es, hätte es nicht viel besser laufen können. Also, du hast zwei Ballhändler, die sowohl scoren als auch passen. Das ist jetzt nichts, was München jedes Spiel haben wird. Das ist das, wo wir uns ein bisschen Sorgen gemacht haben, wenn wir Edwards vorher verfolgt haben. Aber es ist, glaube ich, Edwards mit 6 Assists, Napier mit 7. Beide gescored, beide Buckets. Edwards super lange, gerade die ersten drei Viertel extrem diszipliniert gewesen. Gute Balance gefunden zwischen eigenen Abschlüssen und irgendwie so Teamplay, nicht forciert. Andy am Anfang seine Würfe getroffen, gleich das Spiel so ein bisschen breit gemacht. Und dann der entscheidende Name ist Joe Vogtmann. Die Pick and Pops, für mich war es überraschend, dass Chus Mateo ewig gebraucht hat, bis er das unterbunden hat oder eigentlich nie unterbunden, sondern zwischendurch mal ein bisschen geswitcht hat mit Garuba, der dann aber in 4 Minuten 3 Fouls gemacht hat. Aber Joe Vogtmann, glaube ich, muss man einmal, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, wenn du an einen Joe, wie gut wirft er, dann hast du ja immer so Prozentsätze im Kopf. Ja? Mhm. Und ich glaube, er wirft in seiner Karriere in der Euroleague, wirft er 37%. Und das ist eigentlich genau passend. Ich hätte gesagt, irgendwo 35, 37, das ist so das, was er wirft. Ja. Jetzt wirft er aber nicht jedes Jahr 37%, sondern er wirft folgendermaßen. Die Karriere geht los, Baskonia, er schießt 30, also es sind alles ungefähr, es sind über 30 Spieler, also alles große Stichprobengröße. Euroleague, ja. Er schießt im ersten Jahr bei Baskonia 31%. Mhm. Im nächsten Jahr schießt er 58% von der Dreilinie über 33 Spiele.
Okay.
Aha. Was ist das für ein Wert? Okay, nächstes Jahr schießt er 30% in der Euroleague. Mhm. Dann Pucheska schießt er, dann denkt man, okay, da stabilisiert er sich. Sowas liest sich nochmal. 41, 46, 40. Das sind Granatenwurfzahlen.
Überragend.
Die Frequenz wird ein bisschen größer. Und dann ist es okay, das ist es jetzt. Und dann schießt er letztes Jahr, weiß nicht, ob er aus Spaß für Messina, ob er ihn einfach wollte, schießt er einmal 32% einmal, und dann letztes Jahr schießt er 28% von der Dreilinie. Das heißt, es ist wirklich so, du verpflichtest jemanden wie Joe Vogtmann und es kann sein, dass er 28% wirft. Das ist so, 28 Mal triffst du wahrscheinlich, wenn du in der leeren Halle auf den Korb willst. Das heißt, du kriegst entweder Benny Zander.
Hast du gerade gesagt, ich treffe so, wenn ich in der, no way, selbst wenn ich nicht mal
verteile. Okay, weiß nicht, wie viel ich treffe. Also es ist wirklich so, 28% ist so, das ist schon richtig, richtig räudig. Oder 58%. Das ist die Spanne, die er aufmacht. Und das muss ich, gerade für jemanden, der passen kann, der einen Closeout attackieren kann, muss ich ja nicht sagen, wie entscheidend es ist, welchen von den beiden du bekommst. Und ich sag mal so, und der erste Indikator, den wir gesehen haben in diesem Spiel gegen Real Madrid, ist so, dass wir vielleicht wirklich den 46 oder 48-prozentigen Joe Vogtmann haben. Und dann ist das natürlich, dann ist das was ganz anderes. Dann hast du so viel Räume, dann hast du noch mit Booker, der auch das Feld weit machen kann. Dann hast du dieses ganze so ein bisschen Tiki-Taka mit dem Großen. Und wie gesagt, das war, ich weiß nicht, wie oft wir dieses Spiel so sehen werden, aber wenn du sagst, okay, was brauchst München, um irgendwie dieses Jahr vielleicht in der Euroleague uns zu überraschen und über dieses nur Kampf um Play-in-Plätze hinauszukommen, dann ist es eben diese zwei Guards, die scoren und passen können, und es ist eben wahrscheinlich auch Joe Vogtmann und damit Big Man, die werfen können. Und das war schon, war ziemlich beeindruckender Sieg von den Münchnern.
Dann hat Joe halt echt das ganze Paket, ne? Dann muss man einfach sagen, dann ist er so smart auf dem Feld. Wir werden nicht müde zu erwähnen, dass wir ohne den nicht Weltmeister geworden wären. Und ja, das ist dann schon geil. Napier, 25 Punkte, 4 von 5. Das wäre natürlich auch krass, wenn er nochmal 2, 3 Gänge hochschaltet, weil er hat es ja in sich. So, ne? Fragezeichen halt drüber, aber er hat es halt in sich. Am Ende gewinnen sie 97, 89 dank eines bärenstarken Schlussviertels. Campazzo nimmt sich aus der Halle hinten raus nach einem vermeintlichen Foul oder nicht Foul von Nick Weiler. Beb, was habt ihr dazu gesagt? Weil ich habe jetzt auf Basket News von so einem ehemaligen Schiri gesehen, dass das für ihn, also ich glaube, für ihn war das eher faul als kein Foul. Und da war ich ein bisschen.
Ist für mich kein Foul. Für mich ist es kein Foul, wenn du, also wenn man sich die Szene anguckt, dann sieht man nicht sofort, was man sofort sieht, ist, Campazzo wirft nicht den Ball und jemand foult ihn, sondern Campazzo sagt, hier ist ein Kontakt.
Ja, ja.
Ha, pfeift das. So. Und dann,
Classic Facu. Ja, ja.
Also mach eine Basketballbewegung und lass uns schauen, ob jemand dich dabei trifft, während du deinen Wurf ausführst, und dann sprechen wir darüber, ob es faul ist oder nicht. Aber das war so klar, so unnatürlich, die Gliedmaßen voneinander gestreckt. Ist irgendwo ein Kontakt? Weiß ich nicht, aber wenn ich den Pfiff machen müsste, dann Fall. Also das ist für mich kein Foul.
Und das, die Lineups mit Napier und Edwards wären natürlich super interessant in den kommenden Wochen. Im zweiten Viertel habe ich mir notiert gehabt, weil ich es da irgendwie mal kurz wirklich drauf geguckt habe. Da standen sie zusammen mit Giffey, da Silva, und dann mal kurz in den paar Minuten Brankovic auf dem Feld. Das ist ja auch dann die Frage, mit wem matcht er es? Ne? Also quasi, wer sind die anderen drei um die beiden herum? Das wird super interessant zu sehen, was Gordy Herbert sich da ausdenkt und was quasi die Komplementärspieler sind, die dann vielleicht auch ein bisschen was abfedern sollen, was du von den beiden halt einfach nicht bekommst. Und da gibt es aber, aber diverse Kombinationen, die schon funktionieren können.
Ja, da wird es sicherlich Kombinationen geben. Es ist natürlich jetzt erstmal so gewesen, ziemlich ruhiges Spiel von Da Silva. Das war so ein bisschen, also da ist auch noch, schlummer noch Potenzial in Nicola Bepp, auch für seine Verhältnisse mit keinem super Spiel. Das heißt, du hast auch noch so, es ist nicht, dass du sagst, okay, alle 12 haben irgendwie so geliefert und nur so gewinnst du ein Spiel in der EuroLeague, ist ein gutes Zeichen. Trotzdem, alles unter mit dem großen Fragezeichen versehen, was nimmst du von Real Madrid mit? Ne? Also wir haben ja so ein bisschen spekuliert darüber, dass es vielleicht auch ohne die Veteranen mal so ein bisschen unruhiger werden wird im Kader. Eine Mannschaft, die letztes Jahr so gut wie kein Spiel verloren hat, die in der Hinrunde ein Spiel verloren ist, jetzt quasi hat jetzt schon den Supercup verloren, Auftaktspiel gegen München verloren, in der ACB verloren gegen einen Aufsteiger. Es fehlen Leute, gerade Hezonja natürlich, letztes Jahr einer der besten Spieler der Liga, ist nicht dabei. Das ist, glaube ich, gerade Vater geworden, hat durch eine Virusinfektion 8 Kilo verloren. Also der wird wahrscheinlich auch so ein bisschen brauchen, wie er zurückkommt. Kader ist dünner, aber nicht nur der Kader ist dünner, sondern auch die Nervenstränge sind auf jeden Fall auch dünner, weil du hast schon viel, gerade Musa hat das Spiel begonnen, hat, glaube ich, 11 Punkte in den ersten 8 Minuten gemacht, ist dann in der ersten Halbzeit gar nicht mehr gekommen. Und die Regie hat uns immer wieder auch so Reaktionen von ihm und Gesichtsausdrücke von ihm gezeigt. Dann hast du einen Ausbruch von Campazzo am Ende. Du hast einen Chus Mateo, einen Trainer, der, obwohl er irgendwie vor 2 Jahren die Euroleague so überraschend, oder was heißt überraschend, gewonnen hat, letztes Jahr das gefühlt eben dann nicht gepackt hat mit dem Wahnsinnskader. Das heißt, da ist auf jeden Fall Potenzial, dass es da richtig rumort, ja.
Und dann gucken wir mal auf den anderen deutschen Vertreter. Alba, wie gesagt, bietet Panna einen guten Fight. Warst du eigentlich früher, weil ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, weil ich natürlich dann immer nur partiell hier im Osten der Republik wohnt, eure Ulm-Spiele hatte. Warst du ein Spieler, der schnell gut in eine Saison gestartet ist, oder hast du eigentlich immer ein bisschen Anlauf gebraucht, bis der Flow da war?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, keine Tendenz.
Okay.
Also, wüsste ich nicht. Also eher langsamer, weil ich tatsächlich am Ende deutlich besser war. Aber das lag, ich würde Folgendes sagen. Ich würde sagen, ich war die klassische Badewanne. Ich war am Anfang gut, dann in den Dezember, Januar scheiße und dann, sobald es wieder so, man den Pulli rausgehen konnte, wieder gut, so ab April.
Da haben wir doch schon mal zumindest einen Kandidaten für den Titel dieser Folge, die klassische Badewanne, gefällt mir sehr gut. Ich frage natürlich deswegen, weil Alba jetzt, also ich habe den Eindruck mitgenommen aus dem Donnerstag, krass, wenn sie das quasi regelmäßig abrufen können, dann sind sie deutlich kompetitiver in der Euroleague. So, jetzt kommt natürlich der Eindruck dazu, ich habe mir gerade zumindest nochmal längere Highlights angeguckt, dass sie dann in Bonn verlieren, was du vielleicht auch kannst mit den Ausfällen, die sie haben, aber dann ist das Fragezeichen wieder ein bisschen größer, weil aus dem Donnerstag sind wir rausgegangen, Alex Frisch, Alex Vogel und ich, und dachten uns, okay, du verlierst mit 10, du bist teilweise bis auf 2 ran, du hast es nie geschafft, das Ding auszugleichen oder vorbeizuziehen, es hat wahnsinnig viel Energie natürlich gekostet, die sie aber auch von der Halle und von den Fans zum Beispiel bekommen haben, weil du gemerkt hast in der Halle auch, okay, das überträgt sich hier, das ist anders, wir waren vergangene Saison gemeinsam auch oft genug da und da war alles so ein bisschen im Wartemodus so, und das war jetzt nicht so, weil immer wieder Panama auch zweistellig weggezogen ist, Alba muss man nochmal dazu sagen, ohne Matt Thomas, ohne Procida, bei Thomas muss man echt mal gucken, wie viele Wochen der jetzt fehlt, das ist natürlich im Zweifel ein riesen Rückschlag für die. ohne Delo, auch ohne Samar. Schneider war erstmals nach seiner Augengeschichte da im Kader, hat aber nicht gespielt. Sondern hast du es mit der Rotation, die sie zur Verfügung hatten, hast du wirklich Panathinaikos alles abverlangt, was irgendwie drin war. McDowell White hat einen guten Eindruck hinterlassen, hat mich auch nochmal mit ein paar Leuten unterhalten. Der wird das schon auch so ein bisschen stabilisieren da im Backcourt. Der ist sehr solide, er ist wohl jetzt nicht der absolute Lautsprecher so, aber er macht seine Sachen irgendwie auf einem Level, was du regelmäßig abrufen kannst. Hermansson hat eine super zweite Halbzeit gespielt, hat danach übrigens ein richtig gutes Interview, das lag nicht am Fragensteller, er hat einfach ein sehr gutes Interview bei uns nach dem Spiel gegeben, weil er nochmal darauf angesprungen ist. Ich habe ihn gefragt, ne, habt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass ihr euch beweisen müsst in diesem Jahr? Und dann hat er über den Trash-Talk gesprochen, die Leute sollen weiter Shit über sie reden, das spornt sie im Zweifel nur an. Er hat darüber geredet, dass er zum ersten Mal seit 2 Jahren schmerzfrei Basketball spielt und einen richtigen Sommer hatte. Also da war so viel drin. Er sagt sowieso so wahnsinnig viele gute Sachen. Bei Travion Williams kriegt man auch jetzt, was man aus Bonn gesehen hat, wirklich immer mehr so Sigma-Vibes. Er spielt dann so hinter dem Rücken Pässe und so weiter. Also ich weiß, das hat man bei Ulm natürlich alles auch schon gesehen. Aber jetzt hat er halt dieses Alba-Trikot an und da kommt sofort. Und Kumaji war diszipliniert. Kumaji war, so kannst du den echt gut nehmen auf Euroleague-Level. So, er holt Offensiv-Rebounds, er hat ewig gebraucht, bis er überhaupt sein erstes Foul in diesem Spiel hatte. Irgendjemand hat ihm hoffentlich den ganzen Sommer so eine Kassette mitgegeben, wo er sich die Kopfhörer aufgesetzt hat, wo einfach nur immer wieder gesagt wurde, don't jump, spring einfach nicht, lass dir die Fouls nicht anhängen. Und so kannst du es halt machen. So. Und dann hat Panathinaikos am Ende Nan und Slukas, ne? Und in der ersten Halbzeit haben sie Bully Ball Lesor. Aber das hat mir eigentlich, da bin ich eigentlich mit einem guten Gefühl aus der Arena weggefahren, weil ich mir dachte, das, hoffentlich sehen wir das oft diese Saison.
Also ich glaube, dass ihr oft sehen werdet, oder wir werden oft sehen, dass Alba mitspielt und dann mit 10 verliert. Und dann haben wir letztes Jahr auch im ersten Saisondrittel, wenn ich an letzte Saison denke, dann denke ich an folgende Situation. Johannes Thiemann beim Interview, was ich nach 20 Spielen, und sie haben ein gutes Spiel gemacht und mit 8 verloren, und er steht da zum sechsten Mal und wir sagen, war ja ein toller Auftritt, eigentlich heute über weite Strecken hat es am Ende nicht ganz gereicht. Und er war so, diese rotzige Situation hatten wir jetzt einfach genug. Und du sagst, alle Panne, alles abverlangt, und genau da würde ich vorsichtig
sein. Diesen Panner, ne? Es war nicht
ja, das. Okay, ja, okay, ja, diesen genau. Panner. Aber ja, ja, ja. Die Panner ist die Mannschaft, die letztes Jahr die ganze Zeit den größten On-Off-Schalter hatte, sowieso der Saison.
Ja, ja.
Sie hatten den im Heimspiel in München. Sie haben regelmäßig gesagt, wir spielen mit euch mit und im letzten Viertel machen wir das Ding dicht. Und dann, wenn du bei Alba Berlin spielst und du davon ausgehst, sie kennen das auch, sie schätzen die Mannschaft auch so ein, die werden Letzter und dann bist du 10 vorne. Deswegen, für mich ist ein Spiel, wo du das ganze Spiel zwischen 2 und 10 vorne bist, so ein Jojo-Spiel, ist 0,0 aussagekräftig. Gefühlt Letzter gegen Erster. So, das weiß ich nicht, was ich da raushole. Was handfest ist, Williams hat auf jeden Fall das Niveau, ein guter Euroleague-Spieler zu sein. Hermansson ist tatsächlich verändert, hat jetzt, glaube ich, die letzten 3 Spiele 20, 12 und 16 oder averaged 16 und 8 in den letzten 3 Spielen bei guten Quoten. Spielt mit einem anderen Selbstbewusstsein, bewegt sich ein bisschen anders. Das ist echt. Also da sind Dinge drin, das sind echt. Das, wenn Thomas topfit und Procci da topfit ist, da drin, dass du dann irgendwann 6, 7 gute oder Euroleague-Spieler hast, ist auch echt. Und damit kannst du auch ein Spiel oder kannst du auch ein paar Spiele mitgewinnen. So. Aber dass es für die anderen Mannschaften oft darum geben wird, einfach in 40 Minuten mit Ernsthaftigkeit zu spielen, ist auch echt. So. Deswegen abwarten, was passiert. Aber wie gesagt, für uns, aus unserer Sicht sowieso, wir freuen uns, wenn wir von beiden Mannschaften überrascht werden. Wir waren skeptisch, sowohl bei München als auch natürlich bei Alba. Und wenn wir da eines Besseren belehrt werden und sie es den Hatern zeigen werden, dann sind wir sehr glücklich.
Ja, und du hast ja recht. Also ich meine, ne, wie gesagt, wir hatten ja Marco Baldi im Interview vor dem Spiel, wie gesagt, und da ging es auch nochmal darum, Sommer nicht so gelaufen, wie er sollte, und dann jetzt schon wieder so viele Ausfälle, hat die Saison gerade begonnen, und natürlich musst du in die Rechnung auch mit reinnehmen, so, die verlieren deutlich gegen Hamburg zum Start in die BBL. So, dann schlagen sie einmal Oldenburg, die aber auch nicht alle zur Verfügung hatten und sich da rausgenommen haben. Und jetzt verlierst du, okay, du verlierst knapp, kannst in Bonn mal verlieren, aber du stehst halt in der Liga jetzt auch bei 1 und 2. Deswegen muss man das schon mit Vorsicht genießen. Was übrigens interessant war aus dem Marco Baldi-Interview, man macht sich ja dann doch manchmal als Fragensteller vorher ein bisschen Gedanken. Und es gab gerade ein, zwei Tage vorher diese Pressekonferenz von Žalgiris Kaunas, wo Kaunas ja immer alle Zahlen einfach offenlegt, was ich ja total krass finde. Einfach sagt hier unser Budget und so weiter und so fort. Und da haben sie bekannt gegeben, 11,7 Millionen für Spielergehälter und Staff. Und diese Zahl habe ich zu Marco mitgenommen und habe ihn gefragt, weil mich das interessiert und weil das, glaube ich, auch wichtig ist für die jetzt Zuhörenden, aber Zuschauer, um das mal einzuordnen. Wir sagen ja, Kaunas ist so eins dieser Teams, das ist so deine Kragenweite, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, wie weit seid ihr denn weg davon oder wie nah seid ihr denn dran? Und dann sagt er, ja, wir haben die Hälfte. Ja. Die Hälfte.
Ja, das glaube ich ihm auch so.
Ne? Und dann und deswegen setzt das glaube ich, auch nochmal ins Verhältnis. Und wie gesagt, wir haben uns dann vor allem deswegen verabredet, weil Marco, glaube ich, gerne mal ein bisschen über die Zukunft des europäischen Basketballs und über macht es überhaupt noch Sinn, irgendwie in irgendeiner Art und Weise vernünftig zu wirtschaften und wie auch immer. Und da braucht man ein bisschen mehr Platz. Und den hast du da vorne in so einem 5-6-Minuten-Interview vor einer Sendung, wenn die Halle langsam laut wird, nicht. Und deswegen werden wir den hier mal reinsegeln lassen. Und dann können wir uns alle Zeit der Welt nehmen, auch mal über das Konstrukt Euroleague mit auslaufenden A-Lizenzen und so weiter. Und den Platz, den Alba darin hat oder nicht, zu sprechen.
Sehr gerne, sehr gerne. Trotzdem, nichtsdestotrotz, das fighte ich nicht vor. Ich finde es manchmal einfacher, einfach zu sagen, okay, es ist das Gesamtbudget zu betrachten, als wenn man sagt, okay, dann gucke ich mir Spieler X an und habe eine Vorstellung, was der verdient und gucke, ist das eine gute Verpflichtung oder nicht. So.
Ja.
Und da ist immer noch Raum für Verbesserung. Nochmal, das ist eine Organisation, die überragend damit gearbeitet und deswegen auch unsere Wahrnehmung davon verzerrt hat. Aber dann musst du sagen, okay, ist es Bean mit einem langjährigen Vertrag? Für mich Spieler der BBL auf der 4 mega, U-League nicht möglich, auf der 3 schwierig. Ein Wetzel, jetzt Minuten auf der 4 in der U-League, jemand, der quasi nie einen Dreier wirft, auf der 5 in der U-League, weiß ich auch nicht. Also es sind alles so, das sind auch einfach meiner Meinung nach Schnitzer drin in diesem ganzen Konstrukt, aber trotzdem ist es die Hälfte. Wenn er sagt, es ist die Hälfte, dann sind es wahrscheinlich 70% von dem, was er hat. Natürlich das alte, wir machen uns ein bisschen kleiner, es wäre ja dumm, wenn er es nicht machen würde. Aber
das
ist schon echt, und ich musste auch schlucken bei Kaunas, weil ich habe genau den Gedanken gehabt, so, okay, dann wird es auch wirklich rough für Alba, wenn da auch auf einmal wirklich eklatante Gaps sich auftun zwischen dem, was wir so in unserer Wahrnehmung als irgendwie die Gleichgesinnten angeht.
Ja. Das war ja früher immer der Running Gag. Ich habe über die Saison, keine Ahnung, 30 BBL-Sendungen gemacht, habe in jeder zweiten einen Geschäftsführer der BBL am Mikro gehabt und von denen haben mir ungefähr 10 erzählt, dass sie den kleinsten Etat der Liga hatten, was natürlich die Attraktivität der Liga extrem gesteigert hat, wenn alle Verantwortlichen dastehen und dir erstmal immer erzählen, wie klein ihr Etat eigentlich ist und dass er ja noch kleiner ist als von dem du vor zwei Wochen gehört hast, dass er klein ist. Das ist auf jeden Fall etwas, was die Vision einer großen europäischen Top-Liga total transportiert. Wenn wir bei Kaunas noch kurz bleiben, apropos Pressekonferenz, also es gibt zwei ganz geile Elemente beim Team von Andrea Trinchieri. Eine Pressekonferenz, ich habe sie dir gestern geschickt, wo er sich wieder belehrend mit einem Journalisten anlegt auf der PK. Der aber, Shoutout an den Mann, er hat nicht die beste Frage gestellt. So what? Er hat Trinchieri gefragt, die haben jetzt am Wochenende gegen Vilnius verloren und er hat ihn irgendwie gefragt, warum war die Motivation nicht da oder irgendwie sowas. Also so eine Frage, die halt, ich finde es nicht total beschissen, ist jetzt auch keine mega gute Frage, aber mein Gott, Trinchieri sofort macht sich über ihn her. Ja, er vom Podium aus, von der Kanzel aus, der Pastor Trinchieri, belehrt er ihn, was das denn soll und so weiter und so fort. Der Journalist hält Stand. Ich glaube, das hätte es auf einer deutschen PK nicht gegeben. Wir haben es auch ein paar Mal mit Trinchieri gehabt. Er hält dagegen. Er hat auch Fakten, die er ihm dann entgegenschleudert, um zu zeigen, ey, ich weiß hier schon ein bisschen, wovon ich rede, weil ich kenne ja auch ein, zwei litauische Basketballjournalisten, die haben ihren Shit eigentlich schon zusammen. Und dann kommt irgendwann der Trinchieri und da hört es irgendwann für mich auf mit Zitaten wie "You're a poor man and you have a poor living. If you do your job in a fair way, do you have another smart question? You're so predictable, Mama Mia." Das ist nur das Best-of. Und es ist einfach, und sorry, dass ich das jetzt einmal sage, vielleicht geht es mir jetzt auch leichter über die Lippen, weil er halt jetzt nicht mehr in Deutschland ist. Aber das ist doch nicht in Ordnung. So ja, also, als Trainer mit einem Journalisten umzugehen. Das ist doch nicht in Ordnung,
also,
Mann.
Ja, ja, ist okay. Also, ich finde es folgendermaßen. Erstmal ist es Kontext. Wir wissen nicht, ob er wirklich so ein Störenfried. Ich glaube, jeder Verein oder jeder Trainer oder jeder Manager hat einen so einen Journalisten in so einem Pulk, der ihn richtig nervt. Und es gibt auch Leute, wo du das Gefühl hast, dass der, wenn er immer stichelt, dann sitzt du da so, ah, geht das schon wieder los. So. Jetzt ist der Kontext ebenfalls, worum es dem Journalisten gab. Und ich fand das richtig gut von dem Journalisten, die Frage. So, der sagt, ey, ihr verliert nie die Meisterschaft, die litauische Meisterschaft, ihr habt die letztes Jahr verloren und habt da 3 Spiele gegen die Wölfe verloren und jetzt geht die Saison los und ihr müsstet doch quasi eigentlich so mit extra Motivation herauskommen und das Spiel gewinnen und das fehlt doch, wieso, aber ihr hattet weniger Motivation als die Wölfe, so, wie kann das sein quasi, ihr wurdet von denen quasi gedemütigt letztes Jahr und jetzt kommt ihr raus und die sahen aus, als wären sie heißer, die waren zwischendurch 20 vorne, das ist so der Kontext. Was schon auch provokant ist, irgendwo ist es davon zu viel. Erstmal, das ist eine Eurocup-Mannschaft und die spielen zu Hause. Mhm. Und du spielst eine Euroleague-Mannschaft, hat gerade den FC Barcelona geschlagen und muss sich dann rechtfertigen, wenn der gleiche ist, von dem du das Gefühl hast, der hat nur darauf gewartet, wenn er die Chance hat, dir irgendwie den Stock in die Speichen zu stechen, dass er das macht. So. Mhm. Das heißt, am Anfang war Trinkieri auch nicht der Standard-Trinkieri. Er war so, er hat ihn immer gefragt, so, was willst du damit erreichen? Und so. Und ich fand's gut, er hat irgendwie gesagt, wenn ich so wie du denken würde, if I was thinking like you, I would be a gardener.
Was ist das für ein
Ausdruck? Damit hat er mich auch erwischt. Ich wusste gar nicht, was er will. Der Gärtner, okay. Aber es ist so.
Was hat er gegen Gärtner, Mann?
Na, ich weiß auch nicht. Also es war wieder auf jeden Fall sehr interessant. Trinkieri, ich war es auch eine Zeit lang. Am Anfang fand ich es kultig, wie alle. Dann fand ich es auch super anstrengend, weil es oft so vorgefertigt war. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Aber an vielen Standorten liegen die Nerven wieder blank. Jairis, nochmal, es gibt eben nicht die Möglichkeit für EuroLeague-Leute oder Teams, das sieht man da auch nochmal, bei Alba ähnlich nach der Niederlage gegen Bonn, bei Jairis nach dem Sieg gegen Barcelona zu Hause. Es ist so eine Schlagzahl, du kannst keinen Sieg genießen, du kannst wahrscheinlich auch nicht 3 Siege hintereinander genießen. Es geht einfach drunter und drüber. Žalgiris, genau die Mannschaft, die wir erwartet haben, defensiv orientiert, gerade in der Žalgirio Arena mit vor 15.000 Leuten, hält Barcelona unter 70 und dann haben sie mit Francisco mit 19 Punkten in 17 Minuten und den letzten Angriffen einfach, also wirklich eine Zaubermaus, die auch nochmal Qualitäten hat, die es in dieser Euroleague bei diesen ganzen Einzelkönnern auch irgendwie dann nicht nochmal gibt. Also das ist gerade so für mich die Nummer 1, was Shot Creation, was Räume, die er sich selber erarbeitet mit diesem Antritt und dann immer noch in dem Stepback hinter die 3 Linien zu kommen und so, das ist einfach ein absoluter Wahnsinn. Aber das wird auch anstrengend für sie, das über die gesamte Saison aufrechtzuerhalten. Weil wenn du so viel davon lebst, den Gegner so tief zu halten, das ist fast immer irgendwie, das haben sie vor 2 Jahren auch zu Hause geschafft, über das ganze Saison, deswegen muss man vorsichtig sein, das anzuzweifeln, aber das wird wieder wirklich eine Energieleistung von Trinkieri, vom Coaching, von der Motivation etc.
Ja, und er legt ja schon los, also nicht nur, dass er sich mit dem Journalisten angelegt hat, sondern auch mit seinem offensichtlich bestbezahlten Spieler. Alen Smailagić ist der bestbezahlte Spieler von Žalgiris Kaunas und das Zitat auf der gleichen PK, ganz am Ende hat er gesagt, he's playing bad, he's slow on everything, he needs to find his game, he needs to catch up with the team und dann kommt noch der kleine süße Zusatz, not that we wait for him, also wir warten ja nicht auf ihn, also er muss dann schon, also...
Es ist eine Erwachsenenliga. Es ist einfach so. Ja. Es ist wieder fast der klassische Alte, das Selbstbewusstsein. Das müssen sich selber besorgen. Irgendwie, wir arbeiten nicht im Supermarkt. Es ist so. Er sagt, hey, du willst die Kröten verdienen. Wir kommen nicht auf dich zu und sagen, okay, jetzt peppeln wir dich auf mit Minuten und mit Würfen und mit Streicheinheiten, sondern das ist, was es ist. Du musst liefern, Amigo. Und ja, ich finde das immer noch im Rahmen. Die Frage ist, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber ich finde es fair und es gehört dazu. Das ist halt die Bühne und das ist, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, wie Dirk Baumann so schön sagt.
Aber wir haben es ja kommen sehen, ne? Dass das eine der interessantesten Kombinationen sein könnte, Trinkieri und Allen Smailagic. Aber trotzdem, ich komme nicht drüber hinweg. Also vielleicht ist auch der Mann arm, der einem anderen Menschen, der seinen Job nachgeht, sagt, you're a poor man and you have a poor living. Das kann ich einfach, das geht einfach nicht.
Ja, müsste da nochmal rein. Es war so viel auch gebrochen, es ist eigentlich so viel so unklar. Manchmal will er dann so Bilder, aber wenn er das so, ich habe das nicht ganz so mit der Schärfe verstanden, aber klar, wenn er das jemandem sagt, dann ist das so von condescending, so von oben herab, dass es natürlich dann ekelhaft. Aber ich müsste da nochmal reinholen. Ja. Aber Jura Gar, I'm a Gardener, ne? Ja. Fantastisch.
So, dann geht's weiter mit Roter Stern Belgrad, wo zumindest bei Jago offensichtlich der Nerv schon getroffen wurde, dem ehemaligen Ulmer Meisterspieler, der am Samstag getwittert hat, offensichtlich in Richtung der Red Star Fans, you humiliated me, but the world keeps turning, be careful. Also ihr habt mich, was ist die Übersetzung von humiliated, in den Dreck gezogen oder irgendwie, ich weiß gar nicht.
Bloßgestellt.
Bloßgestellt. Ja. Ja. Diverse Belgrad-Fans wohl nach dem Paris-Spiel, was sie übrigens gewonnen haben, mit sehr viel Kritik in den sozialen Medien an ihm. Er hatte, was war seine Bilanz, 14 Minuten, 3 Ballverluste, 1 von 5 aus dem Feld. Und da ist der gemeine Roter Stern Basketball-Fan dann natürlich auch gnadenlos und Jago dann aber mit seiner Antwort auch.
Ja, es ist forsch. Ich weiß nicht, wie clever das ist. Generell bei Roter Stern werde ich noch überhaupt nicht schlau. Aus der Mannschaft Cody Miller-McIntyre gefällt mir irgendwie da, aber trotzdem noch mit Jago Teodosic noch nicht dabei. Ich habe also die beide Belgrader Mannschaften, über die anderen sprechen wir vielleicht gleich noch. Da tappe ich wirklich absolut im Dunkeln, wo das hingeht. In der Nationalen beziehungsweise in der ABA League haben sie, glaube ich, auch schon 2 oder sogar 3-mal verloren.
1 und 2 stehen sie da. Ja, genau,
1 und 2, ja. Also weiß man jetzt auch nicht, ob das ein richtiger Fehlstart ist oder nicht, aber Jago, ich glaube, der ist natürlich, lebt auch von seiner Gefühlswelt, von seinen Emotionen, hat und war jetzt gefühlt, wie lange, seit dem Jahr in Ulm auch einfach Volksheld. Also,
ja.
Weil man ihn ja auch nur lieben kann quasi. Deswegen war es überraschend, dass es gefühlt nach so ein bisschen Startschwierigkeiten in so einer Saison jetzt so schnell, so holprig wurde. Aber der wird sich da auch wieder rausbolzen und wie es halt so ist, der wird in der starken Ruine ein geiles Spiel machen und dann werden sie sich wieder in den Armen liegen, so wie sich das gehört.
Dann gehen die Bengalos an und dann ist alles wieder gut. Und die haben ja ihr Spiel auch immerhin gegen Paris gewonnen. Bevor wir zu Partizan kommen, noch kurz. Bonjour Paris. Shorts, 16 Punkte, 10 in der ersten Halbzeit. Er war dann nicht mehr ganz so dominant im Scoring in der zweiten. Und wir haben
aber hat die Dinger einfach nur nicht getroffen. Also nochmal, wer sich fragt, wird da die Dinger los in der Euroleague? Die Antwort ist ja. Das war in der zweiten Halbzeit, hatte er 3, 4 von seinen Jumpern, so seinen Stop-and-Pop aus der Mitteldistanz, die trifft er mit 80%, hat er einfach liegen lassen.
Ja. Und die Deutschen, Leon Kratzer, 11,5 Minuten, Seba Herrera im Kader, aber ohne Einsatzzeit und ein Maodo Loh, wo ich an deinen Take letztens gedacht habe, weil er sieht einfach wieder so gut aus, ne? Er war so schnell im Rhythmus und er macht die Dinge, weswegen wir ihn lieben. Ne? Diese Stepback-Dreier, diese Smoothness in seinem Spiel, die Drives zum Korb, die Geduld dabei auch nochmal zu verzögern, nochmal einen Winkel mehr zu nehmen, das sieht echt richtig gut aus.
Ja, sollte man nicht überrascht sein. Ich fand, wie gesagt, ich habe in der ersten Halbzeit direkt 10 Punkte gemacht, in der zweiten Halbzeit 1, 2 unglücklichere Aktionen in einem echt spannenden Spiel. Aber nochmal, es gibt ein paar wirklich so attraktive Mannschaften in dieser Euroleague dieses Jahr und Paris gehört definitiv dazu. Ich habe mir eingebildet, so ein bisschen was von dieser ganz kranken Intensität nicht gesehen zu haben. Also ich glaube, es ist so ein bisschen vom Spielstil her, es wirkt es sehr ähnlich, gerade in der Offensive, viele Freiheiten und dann ist es halt Shorts, Hifi und Loh. Und dann wird einfach auch in 1 gegen 1 gelebt, der Ball wird gepusht. Das wirkt schon so, wie auch unter Coach Isalo letztes Jahr von Coach Splitter. Aber nochmal, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie subjektive wahrnehmen muss, aber manchmal dachte ich so ein bisschen, hier mehr im Deny werden sie oder das, dieses kurze Hedge wäre ein bisschen aggressiver oder da zum Offensive und so. Das ist so, das werde ich mich nicht von frei machen, irgendwie wahrscheinlich das regelmäßig zu denken, was wäre jetzt unter Isalo passiert.
Ist ja logisch.
Ja, aber es macht Bock und Roter Stern, da sieht man auch TJ Shorts startet als Euroleague Rookie in dieser Saison und Roter Stern doppelt ihn 8 Meter vom Korb weg regelmäßig in der zweiten Halbzeit. Da greift ihn an und sagt einfach, okay, du nicht, du passt den Ball. Was du im europäischen Basketball auf hohem Niveau so gut wie nie siehst, dass ein ballführender Guard einfach angelaufen wird, so vom nächsten Flügel und dann gesagt, okay, lieber rotieren wir jetzt sofort und haben, was weiß ich, dann Tyson Ward, der aus der Ecke einen Dreier wirft, als das Shorts hier sein Tänzchen aufführt. Weil, nochmal, du hast einfach gesehen, es macht keinen Unterschied. Die Fenster oder die Abschlüsse, die er bekommen will, die bekommt er auch da.
Ja, wird auf jeden Fall, also es, ich weiß nicht, ob es Must-Watch ist, aber es ist auf jeden Fall, kann man sich sehr gut reinziehen, wenn ihr seht, alles ja live bei uns zu sehen. Paris ist am Start. Guckt das mal, wegen Maodo, aber eben auch wegen TJ Shorts.
Und wegen Hifi. Hifi ist ein Vogelwild, also wirklich jemand, der so ein bisschen, ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung dazwischen, wirft auch viele Dreier mit so einer verrückten Schleuder, lehnt sich so weit zurück, aggressiv, ist er jung, ist er so blitzschnell, das ist schon... Das macht richtig Bock.
Dann machen wir die German Watch noch komplett. Justus Hollatz gewinnt mit Efes das erste Spiel gegen Bologna, auch wenn er nur 4 Minuten spielt, in denen 2 Fouls begeht und keinen Abschluss hat. Und dann kommen wir zu Partizan und Isaac Bonga. 8 Punkte in 23,5 Minuten, 2 Dreier versenkt. Sie verlieren das Spiel gegen Baskonia. Pokuševski übrigens keine einzige Sekunde, gucke ich immer als erstes erstmal mit, also als zweites. Ich gucke, wie viel hat Isaac Bonga gespielt und dann gucke ich, hat Pokuševski gespielt, das wird diese Saison immer so sein. Extrem viel über Groß, ne? Über Tyrick Jones und Brandon Davis, die machen über 40 Punkte zusammengerechnet, aber dann ist gegen Pablo Lassos Baskonia am Ende kein Kraut gewachsen, aber es ist trotzdem, also für mich ist am allerwichtigsten zu sehen, das sind jetzt 23,5 Minuten, dass Easy von dem Großmeister an der Seitenlinie von Jelko Obradovic genug bekommt und sich das erarbeitet, weil du erarbeitest dir jede Minute bei dem.
Ja, das war das spektakulärste Spiel. Da lohnt es sich auch einfach, das 4-Minuten-Highlight-Tape sich auf YouTube reinzuziehen. Dunks auf beiden Seiten, so viel mehr Athletik jetzt bei Partizan, trotzdem alles noch so ein bisschen wild. Die beiden Joneses zusammen im Zusammenspiel schon gut. Fand ich clever, Juli-Kommentator. Weiß ich nicht, ein bisschen zu sehr vorbereitet nach dem ersten erfolgreichen Jones of Jones hat er gesagt, oh Baskonia, you have to keep up with the Joneses.
Der stand da,
aber war okay. Guck mal, du sitzt zu Hause und zumindest ist da Effort da. Ich fand ihn nicht so, also ich fand ihn nicht so schlecht, egal. Ja, irgendwie ist es viel neu bei Partizan. Isaac Bonga, um die Rolle müssen wir uns, glaube ich, wenig Sorgen machen. Die ist auf jeden Fall da. Sie haben schnell gespielt, viel gepusht in Transition. Die im Gegensatz zur Roter Stern Nationale Liga schon wirklich dominieren, sie nehmen sie auseinander. Ich glaube, dass sie Tendenz jetzt vielleicht einen Tick die Nase vorne haben im Stadtduell. Aber da habe ich ja noch kein richtiges Gefühl für die Mannschaft. Da ist noch viel zu viel los.
2-3 News euch einfach nur noch mit um die Ohren gehauen. Tamir Blatt mit einem Double-Double bei Maccabi, Sieg gegen Asvel, 21-12, hat er schon die Vorsaison richtig gut gespielt, da so als der Baldwin, als hinter Baldwin aufs Feld kommt, Second Unit und dann da immer seine Sachen gemacht. Bei Monaco ist Korkmaz mehrere Wochen raus und bei Milan sind Nibo und Bolmaro verletzt. Also nicht nur Alba Berlin hat diesen Start und du hast es quasi eigentlich heraufbeschworen, wie ich auch, weil wir beide uns so ein bisschen von Mailand haben blenden lassen und jetzt gibt es natürlich direkt die Verletzung und dann wird es schon wieder
sein. Also, bevor es diese Verletzung gab und ich bin mir sicher, dass Ettore Messina alles tun wird, um diese Zusammenhänge zu verwischen, bevor es diese Verletzung gab, fand ein erstes Euroleague-Spiel statt und da stand es nach 20 Minuten 47 Monaco, 26 Mailand. Mhm. Und ich hatte gedacht, okay, vielleicht jetzt schon. Vielleicht muss Ettore jetzt schon in der ersten Halbzeit erstes Spiel seinen Hut nehmen. Sie haben es dann irgendwie noch passabler gemacht, aber es ist, also, wer weiß, wir können überreagieren, erstes Spiel, was weiß ich, aber also wenn du nach zwei sehr, 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 sehr enttäuschenden Euroleague-Saisons starten willst mit dem neuen, noch teureren Kader, dann nicht mit 21 Punkte Rückstand und dann so eine sich schleppende zweite Halbzeit gegen Monaco, wo wir ja auch schon noch das ein oder andere Fragezeichen haben, die nicht komplett ohne Kalates sind, jetzt auch gegen Asvel in der französischen Liga mit 20 verloren haben. Also das auch noch nicht alles nied- und nagelfest ist und gegen die so ja direkt massiert zu werden, das ist es nicht.
Vincent Collier hat die europäische Fußballjournalie aus dem Amt geschrieben und gepodcastet. Jetzt fehlt nur noch Messina. Und dann haben wir all die Rätsel der Großmeister mit ihren Erfolgen aus der Vergangenheit eigentlich einmal aufgelöst. Wenn wir bei Verletzungen sind, reden wir über das Spiel, was du am Freitag begleitet hast. Der absolute Kracher des ersten Spieltags, bei dem sich leider Scotty Wilbekin das Kreuzband reißt. Fenerbahce empfängt Olympiakos Piräus, die noch ohne ihre Center-Riege quasi, oder ohne zwei aus dieser Center-Riege, weil ohne Fall und Milutinov, die jetzt wieder zurückkehren, haben fast komplett die Vorbereitung verpasst und trotzdem sind das natürlich absolute Qualitätsspieler. Am Ende plus 11 für Fenner und zu Beginn direkt mal ein bisschen Boban-Ball.
Boban losgelegt wie Feuerwehr, hinten Stops kreiert und die irgendwie... die Spieler von Olympiakos wirklich verwirrt mit seiner Größe und dadurch, dass, also er ist in Defensiv, ist er 3 Meter weg vom Block, er bleibt einfach unterhalb der Freiwurflinie und Olympiakos hat es nicht verstanden, den Block gut vorzubereiten und dann über diesen Block zu kommen und dann hast du einfach freie Sicht und wenn du dann in einen Zweikontaktstopp kommst, dann kannst du jedes Mal den meiner Meinung nach sofort den Dreier nehmen. Sie haben den so gut wie nie geworfen, sondern sind dann irgendwie immer so rein in die Zone spaziert, schwierige Floater versucht, also hat Stops generiert. Auf der anderen Seite finisht er einfach, er hat wirklich Touch, hat ein paar Dinger gemacht und dann direkt für einen guten Start von Fenner gesorgt tatsächlich. Und das wird dich erfreuen, weil ich weiß, wie sehr du ihn liebst, aber Colson ist im Zusammenspiel oder im Fit mit Jassi Kivicius als Trainer wirklich noch mal eine Offenbarung. Also er war ja letztes Jahr wahrscheinlich einer der underratedsten Spieler der Liga. Er bringt so viel Intensität. Fener sah besser aus für mich als erwartet. Diese Fünfer-Baustelle wird weiter eine Baustelle sein. Melli ist so-so, Cam Birch so-so und Boban wird einfach nicht immer so effektiv sein und wird auch nicht immer, es wird bessere Guards geben und es wird Guards geben, die sich das schlauer vorbereiten und ihnen dann wirklich auch wehtun und ihnen sofort vom Spielfeld runterbolzen. Aber insgesamt, Olympiakos für mich völlig unverständlich, wie schlecht organisiert sie aussahen, wie hilflos sie teilweise aussahen in der Offensive, dumme Turnover, ja, kein gutes Spacing, keine guten Würfe kreiert. Also es war überraschend in der Hinsicht für mich. Die Art und Weise, dass Fener das Ding gewinnen kann, ja, aber die Art und Weise war überraschend. Und das ist auch an den Trainer nicht spurlos vorbeigegangen, würde ich mal sagen.
Das ist korrekt. War auch während des Spiels schon auch zwischen Spieler und Fans hitzig. Das ist es in Istanbul immer. Also Shaq McKissick, der glaube ich ein dickes Fell hat, hat gesagt, ich habe so viel schon jetzt mittlerweile gesehen in den Jahren, in denen ich in Europa bin, aber so beleidigt worden wie von dem einen Fan aus der ersten Reihe ist er noch nie. Und dann nach dem Spiel, und da wird man natürlich direkt dazu, das ist ja, da reibst du dir als Kommentatorenteam die Hände, wenn das Spiel ist vorbei und du weißt, eigentlich gibt es jetzt den Shakehand zwischen den Trainern und Jassi Kivicius und Bartzokas schaukeln sich gegenseitig so hoch, dass sie dann getrennt werden müssen und sich fast gegenseitig an die Gurgel wollen. Der Hintergrund ist wohl, dass Jassi Kivicius das Gefühl hat, dass er zum wiederholten Male in seiner Trainerkarriere von Bartzokas so belehrt wurde an der Seitenlinie, wie ansonsten nur Andrea Trinchieri Journalisten auf Pressekonferenzen belehrt. Also das fand ich beeindruckend. It's the second time he teaches me on the sidelines how to coach. Das erste Mal war wohl, als er noch bei Khimki war, bei Zuckers. Und dann der Schlusssatz, I won't let any coach tell me what I must do with my team. Und dann ging die Rakete ab an der Seitenlinie nach Schluss.
Also es gab 2 technische Fouls für beide Coaches. Das haben Ulrich und ich haben das null verstanden, was da passierte, weil es war gerade eine Schiri-Review. Und das heißt, wir sind auf den Schiris drauf und sie gucken sich am Bildschirm was an. Und auf einmal guckt ein Schiedsrichter von den dreien hoch, guckt nach rechts und nach links und verteilt einfach 2 Ts. 1 nach rechts, 1 nach links. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Die Kamera, wir hatten nie die richtig weite Totale. Mussten dann wild spekulieren. Ulrich mit einer fabulösen Theorie, die ich ihm sofort abgekauft habe, weil ich ein leichtgläubiger Schwachkopf bin, dass er glaubte, dass während der Schiri das checkt, darf der Trainer nicht mit seiner Mannschaft sprechen oder denen taktische Instruktionen geben. Und deswegen wurden sie mit einem technischen Foul versehen. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber ich habe es ihm geglaubt und habe es, glaube ich, 5-mal in der Übertragung wiederholt. Auf jeden Fall mussten sie sich da schon einfach an die Gurgel, also verbal aus der Ferne an die Gurgel gegangen sein. Und dann Spiel vorbei und dann Jacek Kiewiczius mit erhobenem Zeigefinger, schon auch auf Gesichtshöhe, aus 10 Metern so auf ihn zu und hat da ein paar Worte, was sich überbracht. Und eine Fehde, eine Coaching-Fehde auf diesem Niveau ist natürlich ein Geschenk der Götter. Also bei Fenner ist es schon, oder bei beiden Teams ist es langsam so, wir gucken ja, wer könnte dann Richtung Playoff. Und wenn ich am Spieltag 1 mir schon wünsche, dass es theoretische Playoff-Serien vielleicht gibt zwischen Panna und Olympiakos oder jetzt auch zwischen Fenner und Olympiakos, all diese, oder zwischen Fenner und Barcelona, dem alten Verein, da gibt es einfach unbegrenzte Möglichkeiten und ich werde mich genüsslich zurücklegen und mir das Popcorn erwärmen.
Ja, ist für uns als Übertragende sensationell. Jacek Kiewiczius hatte dann irgendwann seinen Tee getrunken vor der PK, da hat er dann nochmal gesagt, first of all, we have a very good relationship with Batsokas. Und er wollte es, Zitat, in der Familie der Trainer lassen, aber ich habe gehört, er hat was gesagt, also muss ich auch was sagen. Und dann kam eben dieses Erklären. Das würde mich super interessieren, wie das dann aussieht, wenn Batsokas da an der Seitenlinie irgendwie Jacek Kiewiczius quasi... ja, keine Ahnung. Also ich finde das Zitat einfach super interessant und ich liebe es jetzt schon. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wann das Rematch ist, aber alle werden drauf schauen. Wir werden es hoch und runter spielen, denn es war, ne, das muss man schon sagen, also dieser erste Spieltag war schon wieder Spektakel. Also war alles irgendwie drin, mit Trainern aufeinander los und Spielern und also du hast sofort die Essenz der Euroleague am ersten Spieltag wurde uns um die Ohren gehauen eigentlich.
Es ist Feuer drin. Es ist gefühlt noch mehr Feuer drin als letztes Jahr. Ich glaube auch, wird wunderschön sein, dass du nicht eben auch so einen Top-Favoriten hast wie Real Madrid, sondern du hast, es ist vielleicht alles ein bisschen näher, doch noch näher dran, als wir dachten. Auch diese Top, ich sag mal, die beiden Griechen plus Real und Fenner würde ich jetzt erstmal noch mit dazu nehmen, dass die vier Mannschaften vielleicht auch doch gar nicht, zumindest in der regulären Saison, so weit weg sind von den anderen Mannschaften. Du wirst Überraschungen haben, du wirst... diese Heimvorteile, die wir gesehen haben, das wird ein wilder Ritt.
Genau wie der Eurocup bei uns bei Magenta Sport, den wollen wir natürlich auch noch, die Überleitung hatte ich jetzt hier noch rumstehen. Ich habe sie einfach genutzt. Es ist aber geil, weil du das vorhin übrigens sagst, da steige ich natürlich sofort als Kommentator, also ich bin ja gar kein Fan davon, sich irgendwas vorzuschreiben, so. Ich weiß, dass man dadurch auch manchmal was liegen lässt, weil vielleicht gehört es auch zum Professionellsein dazu, dass man vorher sich mal so ein paar Gedanken über mögliche Links macht und wenn was passiert, aber ich hoffe dann trotzdem, dass mir spontan irgendwie immer noch was einfällt. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt tatsächlich bei Olympia, da, als ich wusste, es geht dann um Gold und vielleicht wirst du übermannt von dem Moment, da habe ich mir dann doch mal was hingelegt gehabt, aber ansonsten mache ich es eigentlich nicht.
Ich hatte mir auch ein paar Jokes für das Bayern-Spiel, eigentlich vorher bin ich durchgegangen, es war halt Tag der Deutschen Einheit und es war halt so eine krasse deutsche Mannschaft, Joe Fugmann hat so krass gespielt.
Ohne Scheiß, oder was? Hast du vorbereitet?
Nein, ich dachte so, guck mal, wir fahren da hin, Tag der Deutschen Einheit und ich wusste, dass im Ablaufplan, im Vorlauf zumindest steht so, okay, Bayern ist so krass auf der deutschen Position jetzt, alle da. Da dachte ich so, da muss doch was gehen. Im Idealfall wäre es natürlich gewesen, wenn wir tatsächlich mal eine deutsche Unit gesehen hätten, mit 5 Deutschen. Da waren wir, glaube ich, kurz davon entfernt, aber habe ich liegen lassen, habe ich vergessen, ja.
Ja, aber dafür hast du in deiner Insta-Story den Tag der deutschen Geilheit beschworen.
Und Tag der deutschen Geilheit wäre natürlich auch im Rückblick noch gut gewesen, wenn Alba hätte gewonnen. Schön vor Alba schlägt Panna und München schlägt Real. Dann wäre Tag der deutschen Geilheit natürlich, also das wäre natürlich ein Elfmeter und ein Torwart gewesen. Ja. Aber gut, das ist halt viel, deswegen, da trennt sich halt die Spreu auch vom Weizen. Da sind halt dann die ganz Großen, die ziehen die halt.
Ja, Günni, aber du kommst auch über die Spontanität, das ist alles in Ordnung. Mittwochabend, Eurocup bei uns bei Magenta Sport, natürlich auch übrigens zwei Euroleague-Spiele übrigens an diesem Mittwoch. Monaco Maccabi und Roter Stern Baskonia und im Eurocup spielt Hamburg, den guten Saisonstart hinlegen in der Liga, gegen Hapoel Jerusalem und es kommt zum schönen Duell Besiktas gegen Hapoel Tel Aviv, also gegen diese Freak-Truppe da, das kann man sich gut reintun.
Alles nett, alles gut, gibt's gar nichts dran zu meckern. Aber jetzt sagst du mal, was Donnerstag in der Konferenz passiert. Ja. Weil das ist ein anderer Schnack.
Panathinaikos Bayern, FS Fenerbahce und Real Partizan. Das ist die Euroleague-Konferenz. Immer jetzt übrigens, donnerstags, ab 20 Uhr. Ihr müsst euch nicht mehr irgendwie umgewöhnen. Mal fangen wir so an, mal fangen. Ab 20 Uhr die Euroleague-Konferenz mit diesen drei Krachern.
Ich sag's nochmal. Türkisches Derby, Panna gegen München, also München, die die, was ich, die Großwildjäger, die gerade Real zur Strecke gebracht haben, jetzt also gegen Panna und dann das alte ewige Hassduell Real gegen Partizan, beide 0-1 gestartet. Eine wird schon direkt im Krisenmodus sein, dann noch der Kampf im Hintergrund und so weiter. Also das ist das alles auch parallel aufgearbeitet, so schön gestaffelt mit den Schlussphasen und so in der Konferenz, in 2,5 Stunden kompakt, das ist schon, das ist vom Allerfeinsten.
Und dann atmet ihr einmal durch und seht dann am Freitag, frei empfangbar, es gibt ja immer das Magenta Sport Topspiel am Freitag, was ihr auch, was Freunde von euch, ihr habt natürlich alle ein Abo und die dann hoffentlich danach auch, was ihr auch ohne Abo sehen könnt, weil wir das frei zeigen für alle. Und das ist Albas Spiel zum wiederholten Male, die spielen beim FC Barcelona. Das ist das Spiel am Freitagabend ab 20.15 Uhr, das Magenta Sport Topspiel Alba Berlin beim FC Barcelona. Und Günni kann jetzt zum Abschluss noch entscheiden, ob diese Folge, ihr lest, ihr wisst schon, wie er sich entschieden hat, aber ihr seid jetzt beim Entstehungsprozess mit dabei, ob die Folge die klassische Badewanne oder die Großwildjäger heißt. Ich wollte mir noch vorhin was anderes notieren.
Großwildjäger.
Okay.
Finde ich geiler.
Ja.
Die klassische Badewanne ist, habe ich mal, das gibt es so, als Argumentations Rhythmus quasi. Also wenn du quasi Argumente vorbringst, sagen wir, du hast drei, dann ist so ein bisschen, entweder du bist so vorne weg und haust ihn direkt mit deinem Granatenargument und dann wird es schwächer. Gegengesetzt, oder du kannst sagen, dass du ein geiles Argument bringst, dann schwächeres und dann hinten raus, und ich glaube, das ist die Badewanne.
Okay. Habe ich noch nie gehört. Muss ich nochmal überprüfen. Kann vielleicht auch in den klassischen, mit dem du bei Twitter konfrontiert wurdest, Günni merkt sich Sachen so halb und bringt sie dann nochmal raus.
Ja, ich muss zugeben, während die Worte meinen Mund verließen, war ich mir schon auch wieder ziemlich sicher, dass das Schwachsinn ist, den ich da erzähle. Egal.
Die Großwildjäger eures Vertrauens entlassen euch in diese wunderschöne Euroleague-Woche. Viel Spaß, liebe Freunde, und dann kommende Woche Günni mit Ulle. Haut rein. Tschüss.
Tschüss, ihr Gärtner.